Ostfriesland hat eine sehr unrühmliche Geschichte. Der Gau Weser-Ems, also auch Ostfriesland, war eigentlich der erste Gau, der sich in Anführungszeichen gerühmt hat, judenfrei zu sein.
Robert de Taube hat, als er zurückgekommen ist, einen inneren Entschluss gefasst. Er hat den Entschluss gefasst, ich möchte in dieser Region leben. Und ich weiß, dass fast alle hier etwas Braunes am Stecken haben. Ich bin die Leiche aus dem Keller, die hier wieder auftaucht.
Juden zwischen Jever und Wilhelmshaven, wie eine Region das jüdische Erbe bewahrt. Eine Sendung von Blanka Weber.
Den Namen Robert de Taube, den kenne ich seit ungefähr 1980, als ich hier nach Ostfriesland, nach Wilhelmshaven und Jever gekommen bin als Junglehrer.
Hartmut Peters ist heute Rentner und kümmert sich intensiv darum, die Erinnerung an die jüdischen Menschen zu bewahren, die einst in Friesland lebten. Über die Geschichte von Robert de Taube hat er ausführlich geforscht und ein Buch publiziert. Denn
der war damals eigentlich zusammen mit Fritz Levi in Jever der einzige Jude der Region, der zurückgekommen war. Fritz Levi in Jever aus Shanghai und Robert de Taube irgendwie hat in Berlin überlebt. Mehr wusste man nicht.
Erst später ließen sich viele Puzzleteile zusammensetzen. Dokumente tauchten auf, Zeitzeugen erinnerten sich und die Geschichte von Robert de Taube kam Stück für Stück ans Licht.
4 Jahre Recherchen. Dahinter.
Es ist ein trüber Nachmittag Anfang des Jahres in Wilhelmshaven. Hartmut Peters zieht den Wollpulli glatt und streicht sich über den weißmelierten Bart. Er wirkt etwas nervös. Es ist die erste öffentliche Lesung aus seinem Buch und er weiß nicht, wie die Reaktionen der Einheimischen ausfallen werden. Der Saal ist bis zum letzten Platz gefüllt. Meist sitzen ältere Menschen im Publikum.
Herr Pieper erwiderte, er wüsste von nichts, er wollte seinen Vorgesetzten anrufen. Ich bekam dann aber überhaupt keine Antwort. Inzwischen brachen von der Gegenseite durch die Veranda etliche SA-Männer herein.
Robert de Taube hat uns einen einzigartigen Beitrag zum Verstehen von Heimat vermacht, sagt Hartmut Peters und blickt ins Publikum. Manch einer der Anwesenden kannte ihn noch. Der jüdische Landwirt, geboren 1896, starb nahe Wilhelmshaven im Jahr 1982.
Durch das Geschrei der Leute wurde mein alter Vater wach und sah unter der Bettdecke weg. Das sah ein SA-Mann. Er musste sofort auch aufstehen und ebenfalls ins Erdgeschoss kommen.
Über die Kindheit de Taubes ist wenig bekannt. Nur so viel. Sein Vater Samuel war einer der größten Arbeitgeber in Horsten, einer Ortschaft im Landkreis Wittmund bei Wilhelmshaven. Seit 1920 bewirtschaftete die Familie mit ihren 3 Söhnen einen großen Hof von etwa 150 Hektar Land. Man baute Getreide an, hatte Milchvieh und betrieb Handel mit den Tieren. Bis 1938. Robert de Taube beschrieb die Situation so.
Seit dem Jahr 1933 machte uns die Hitlerregierung viele Schwierigkeiten und legte uns ständig größer werdende Steine in den Weg. Schon im April 1933 fing es an. Wir wurden Zielscheibe des Boykotts. Sie stürzten Milchkannen an der Straße von Horsten nach Blauhand um. Später gab es große Schwierigkeiten beim Einkauf und bei der Ablieferung von Weidevieh sowie beim Vorführen und Aufnehmen von Prämienpferden in das ostfriesische Stutbuch in Aurich. Ferner brachten die Nazis das Plakat »Juden unerwünscht« am Eingang zu der zum Hof führenden Allee an und behinderten uns ständig beim Verkauf und Absatz unserer landwirtschaftlichen Erzeugnisse.
In ganz Friesland wurde der Handel zunehmend sabotiert. Wer, Zitat, beim Juden kaufte, wurde öffentlich an den Pranger gestellt und namentlich denunziert. Die wirtschaftliche Basis ist den jüdischen Händlern dadurch radikal entzogen worden. Auf Anweisung Hermann Görings mussten damals Juden, die ein Vermögen von über 5000 Reichsmark hatten, dieses detailliert auflisten. Bankkonten wurden gesperrt und alle Juden mussten sich bei der Gestapo melden. Nach der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wurden Juden in Friesland zusammengetrieben und verhaftet. Auch Robert de Taube. Während der hochbetagte Vater freigelassen wurde, deportierte die SA ihn und die beiden Brüder. Sie kamen in das Konzentrationslager Sachsenhausen. In Robert de Taubes Erinnerungen heißt es:
Zunächst, nach 3 Wochen, kamen meine Brüder Ernst und Kurt frei. Später, nach 4 Wochen, war ich an der Reihe. Ich fuhr nach Wilhelmshaven, nach Horsten durfte ich nicht zurück. Jetzt musste ich mich jeden Tag bei der Gestapo in Wilhelmshaven melden. Alle unsere Bankkonten waren gesperrt, das Vermögen war beschlagnahmt und wir konnten unsere beruflichen Geschäfte nicht fortsetzen. Das Schlimmste jedoch war immer, wenn ich mich bei der Gestapo melden musste. Sie hatten ein eisernes Tor dort im Gestapo-Gebäude am Rathausplatz, welches sie jedes Mal hinter uns abschlossen.
Einem seiner Brüder gelang später die Flucht, der andere wurde, gemeinsam mit seiner Frau, ermordet. Auch Robert de Taube konnte fliehen und ging in den Untergrund. Fortan führte er ein Leben von einem Versteck zum nächsten, sogar mitten in Berlin und als Gärtner in der Villa einer NS-Funktionärin. So überlebte er die Zeit des Nationalsozialismus.
Er kam im Oktober 1945 zurück aus Berlin, so schnell es ging, nach der Befreiung. Und die britische Militärregierung war natürlich überhaupt nicht darauf eingestellt. Die hatten also sehr viele Probleme natürlich, auch mit den ganzen Displaced Persons in dem noch gar nicht gegründeten Niedersachsen. Das wurde erst 2 Jahre später hier gegründet. Und die waren also völlig überfordert. Es war so, dass es einen Kommandanten hier vor Ort gibt, der hat gesagt, ja, okay, Sie können da sofort wieder hin. Die Familie des NS-Besitzers, in Anführungszeichen, wurde hinauskomplimentiert. Aber ein anderer Militärbefehlshaber in Wittmund hat gesagt, das geht nicht. Sicherlich hatte er auch einen guten Grund, weil das nämlich die Frau war mit 5 Kindern und es gab Wohnungsnot, Flüchtlingselend und so weiter auch in dieser Region, hat gesagt, das geht nicht, das muss jetzt in vernünftigen Bahnen ablaufen und das muss erstmal ein Recht gesprochen werden. Und das hat natürlich Robert de Taube zu einem Nervenzusammenbruch gebracht.
Keiner in Horsten hatte damit gerechnet, ihn lebend wiederzusehen. Das Eigentum der Familie war längst aufgeteilt von der hannoverschen Siedlungsgesellschaft, die das Land erworben hatte.
Ein Hauptteil bekam der Kreisbauernführer aus Wittmund, Herr Rehns, mit 100 Hektar, knapp 100 Hektar, und der Rest wurde an 26 andere Landwirte aus der Region sozusagen verteilt, auch damit die dann dem NS-Erbhofgesetz entsprechen konnten, was dann ihren Besitz auch aufwertete. Und bis diese Restitutionen alle zu Ende waren, dass also die Familie de Taube alles zurückbekommen hat, da sind wir im Jahr 1954.
Denn auch seine Eltern kamen aus dem Exil zurück nach Friesland. Robert de Taube blieb ein Einzelkämpfer, einer, der wieder dazugehören wollte, als Bauer und als Viehhändler, so wie früher. Das Gut war sein Lebensinhalt, doch mittlerweile komplett verkommen. Bis in die 60er Jahre hinein kämpfte Robert de Taube weiter, um auch Vermögenswerte und Einrichtungsgegenstände zurückzubekommen. Er fing nochmals von vorne an. Über das Schicksal der Familie de Taube wurde in Horsten damals nicht gesprochen. Auch nicht über jene, die sich schuldig gemacht hatten. Das Thema war schambehaftet und unangenehm. Deutlich wird das auch in den Aufzeichnungen, die Jahrzehnte später auftauchen sollten. Jahre nach de Taubes Tod. Er starb 1982. Immer wieder war von Dokumenten die Rede, die Robert de Taube hinterlassen haben soll. Doch keiner bekam sie zu Gesicht. Angeblich, weil der Verfasser die Veröffentlichung nicht erlaubt hatte.
Die Wahrheit ist eine völlig andere, nämlich dass die Berichte immer vorhanden waren, aber von örtlichen Heimatforschern nicht rausgerückt worden, weil auch deren Eltern höchstwahrscheinlich auch irgendwo mit involviert waren in die Tätigkeiten der Nazis in mittleren Positionen.
Für Hartmut Peters begann eine Spurensuche und viele Zufälle kamen zusammen. So erhielt der ehemalige britische Generalkonsul in Deutschland, John McGregor, über einen Studienfreund einen Teil der Dokumentation, verfasst von Robert de Taube. Die Tonaufzeichnungen haben den Briten so fasziniert, dass er mehr über den friesischen Juden erfahren wollte und Hartmut Peters in Wilhelmshaven kontaktierte.
Und dann haben wir 2 Tage, 3 Tage uns unterhalten, waren auch im Grashaus, also dem Gut, in dem Robert de Taube lange Zeit Landwirt war, und haben dann beschlossen, wir machen dieses Projekt einer deutsch-englischen Ausgabe der Erinnerungen von Robert de Taube.
Hartmut Peters hat Robert der Taube nie persönlich kennengelernt, doch mittlerweile so viele Details über dessen Leben erfahren, mit denen er selbst nie gerechnet hatte. Immer wieder meldeten sich einzelne Personen, oft aus dem Ausland, die ihm ihre eigenen Recherchen überließen. So wie Graham Pohl aus den USA.
Graham Pohls Vater war im Besitz von 3 Kassetten, die Interviews mit Robert der Taube hatten. Und das deckte sich sehr stark mit den Berichten, die wir hatten.
You're in the same room. The same room. I brought into it.
Auch wenn die Originalstimme nur sehr schwer zu verstehen ist, wird in den Antworten deutlich, dass Robert der Taube gleich mehrfach enttäuscht war. Von denen, die ihn einst der Vernichtung preisgaben und von denen, die ihm einen Neuanfang in Friesland erschwerten. Denn willkommen war er nicht. Im Gegenteil. Er erinnerte mit seiner puren Anwesenheit an das Unrecht, die Verbrechen und an das Wegsehen. Die menschliche, emotionale Seite ist das eine, der juristische Umgang mit jüdischem Eigentum das andere, sagt Hartmut Peters.
Robert der Taubes Restitutionsgeschichte in der Nachkriegszeit ist insofern bedeutend, weil sie sehr früh beginnt, schon Ende 1945, sich sehr lange hinzog, sehr stark komplex ist und eigentlich ein Musterbeispiel auch darstellen könnte für die Wissenschaft, das weiter zu erforschen. Also von der noch nicht existierenden Militärregierung bis zur Militärregierung, dann die Bietzone, das Land Niedersachsen, die Bundesrepublik Deutschland, die Adenauer-Gesetzgebung, die Aussöhnungsversuche mit Israel in den 50er Jahren und das alles eben vor Ort in einem ländlich ausgedünnten Raum. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was das damals bedeutet hat.
»1925 gab es 2145 Juden in Ostfriesland. Nur jeder Zweite hat die Shoah überlebt. Alle anderen sind deportiert und ermordet worden.«
Es gibt heute keine jüdische Gemeinde mehr in Ostfriesland. Die nächste jüdische Gemeinde befindet sich in Oldenburg oder eben grenznah in Groningen auf der niederländischen Seite, aber nicht mehr in Ostfriesland. Es leben noch ein paar einzelne jüdische Bewohner hier, aber keine jüdische Gemeinde, die gibt es nicht.
Katrin Rodrian leitet seit 2013 das Netzwerk Reise ins jüdische Ostfriesland. Sie zeigt auf eine Landkarte. Der heutige Landkreis Friesland gehörte zwar politisch nie zu Ostfriesland, doch wenn man das jüdische Leben in der Region betrachten will, spielen die Kreisgrenzen keine Rolle.
Und die goldene Linie, die verläuft, hatten Sie von hier, zwischen Jever und Wittmund. Hier verlief die goldene Linie und das hier ist Friesland und das ist Ostfriesland.
Seit dem 16. Jahrhundert lebten Juden in Ostfriesland. Sie siedelten in den Hafenstädten und waren vermutlich Flüchtlinge, die man anderswo vertrieben hatte. Etwa 1% der gesamten ostfriesischen Bevölkerung waren im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts Juden. Ab 1848 erhielten sie Bürgerrechte. Viele Berufe blieben ihnen jedoch lange verwehrt. Die meisten waren Händler und lebten in einfachsten Verhältnissen. Sie siedelten in Aurich, Emden, Leer, Neustadt-Gödens, auf Norderney oder in Wittmund.
Es waren tatsächlich viele Viehhändler. Also der Viehhandel war zum größten Teil in jüdischen Händen.
Die ostfriesischen Juden handelten mit Pferden und Rindern und kamen bestens mit der hauptsächlich christlichen Mehrheitsbevölkerung aus, erzählt Katrin Rodrian und zitiert aus einem Brief der 1920er Jahre.
Also ein Standort in Esens, die haben beim August-Gottschalk-Haus zum Beispiel Briefe gefunden, wo ein jüdischer Viehhändler beschreibt, dass er auf eine Insel nach Wangeoge gefahren ist und dort natürlich, oder er hat dort auch ein Schinkenbrot gegessen, also er war bei den Bauern eingeladen oder war dort vor Ort, um mit denen Viehhandel zu betreiben und hat eben dann auch Schweinefleisch gegessen. Also das waren so Besonderheiten, die dann so im Alltag auch gar nicht an die große Glocke gehängt wurden. Die wussten natürlich alle von den Speisegesetzen und Geboten, aber das waren dann so pragmatische Dinge.
Auch in anderen Fragen mussten die jüdischen Menschen in Ostfriesland pragmatisch sein, wenn sie ihren Glauben leben wollten, und wurden damit akzeptiert.
Es gibt zum Beispiel ja auch eine Mikwe in Esens, und das Gebot sagt ja auch, dass die Mikwe von einem fließenden Gewässer kommen muss, also einer Quelle, einem Fluss oder ein Quellwasser, und das gibt es hier ja auch nicht, also hat man Regenwasser aufgefangen und dass die Mikwe mit Regenwasser quasi gefüllt.
Diese Geschichten und Zeitzeugenberichte werden erst seit einigen Jahren gesammelt. Das Interesse am jüdischen Leben in Friesland nimmt zu. Für die Kulturagentur Ostfriesische Landschaften koordiniert Katrin Rodrian in Aurich die Themen zur jüdischen Erinnerungsarbeit. Immer mehr Akteure würden sich beteiligen.
Und deshalb dürfen wir auch bei dem kulturtouristischen Projekt Reise ins jüdische Ostfriesland eben auch die nicht-ostfriesischen jüdischen Standorte, ehemaligen Synagogenstandorte durften wir mit aufnehmen. Und das ist auch das erste Mal, dass diese ganzen ehemaligen Synagogenstandorte auf der ostfriesischen Halbinsel sich zu einem Projekt zusammengeschlossen haben.
35 Synagogen sind 1938 in ganz Niedersachsen zerstört worden. Auch jene im ostfriesischen Aurich, Leer und Jever. Wir laufen durch den Ort mit heute 14.000 Einwohnern.
Das hier und zum Teil auch.
Jever ist Kreisstadt des Landkreises Friesland und seit 40 Jahren der Wohnort von Uta Esselborn.
Da laufen wir jetzt zu dem Mahnmal für die ermordeten jeverschen Juden.
Sie zieht die Regenjacke tief ins Gesicht. Uta Esselborn, eine couragierte Frau, Mitte 70, widmet sich, wie andere ihrer Generation auch, im Ehrenamt dem jüdischen Leben ihrer Stadt. Es musste buchstäblich alles ausgegraben und recherchiert werden.
Jo, und dann wurde die Mikwe entdeckt. Das hat der Schreibwarenhändler hier 30 Jahre nicht gemerkt, dass da irgendwas ist unter seinem Fußboden.
Auch sie kann sich heute nur schwer erklären, warum man nicht früher begonnen hatte, nach der jüdischen Geschichte der Stadt zu fragen. Auf den Grundmauern der einstigen Synagoge war in den 50er Jahren ein Geschäftshaus errichtet und an einen Schreibwarenhändler vermietet worden. Die Mikwe wurde zum Kellerraum und so langsam verschwand die einstige jüdische Geschichte aus dem Bewusstsein der Menschen. Doch an einigen Orten ist sie noch immer zu sehen. Ab 1850 erlebte Jever einen wirtschaftlichen Aufschwung und wurde zum regionalen Zentrum für Viehhändler mit Rindern und Pferden. Auch Juden waren daran beteiligt. Noch heute lassen sich ihre Häuser besichtigen.
Das hier und zum Teil auch an der Rückseite, das ist dann die Bahnhofstraße, haben sich eben die jüdischen Viehhändler niedergelassen.
Es nieselt und wir laufen durch eine kleine, charmante Straße mit niedrigen Häusern. Sie erinnern im Stil fast an amerikanische Südstaatenhäuser, sind weiß, grau oder pastellfarben gestrichen, liebevoll hergerichtet mit ihren verzierten Fassaden und Dächern. Sie wirken wie aus einer anderen Zeit.
In diesem Haus war eine Familie De Levi. Das war auch eine Viehhändlerfamilie, hier Nummer 12. Und Nachfahren sind in Israel, die ab und zu auch mal kommen. Einmal hier und ein Stück weiter runter auf der anderen Seite eine Familie Josefs.
Knapp 40 Familien sollen es ungefähr in der Zeit um 1900 gewesen sein. Man schätzt, mehr als 200 Personen waren damals in Jever Juden und integriert. Sie waren im Stadtrat angesehene Mitglieder und auch als Händler beliebt und akzeptiert. Claudia De Levi ist eine der Nachfahren und lebt heute in Ashdod in Israel. Wir erreichen sie via Skype, denn nach Deutschland kann sie derzeit wegen der Corona-Pandemie nicht reisen.
Ich habe meine Wurzeln in Friesland und auch mein Mann Raffi hat seine Wurzeln in Friesland. Das haben wir zufällig aufgrund von Informationen des Gröschlerhauses in Jever erfahren. Wir wussten darüber überhaupt nichts. Wir wuchsen in Buenos Aires, Argentinien auf, wo der Organisator des Holocaust, Adolf Eichmann, und andere SS-Mörder untergetaucht waren. Adolf Eichmann hat nicht weit entfernt von meinem Haus gewohnt.
Claudia De Levi besuchte damals als Kind in Argentinien eine deutsche Schule. Das Thema Herkunft und Vergangenheit war zum einen dort, aber auch zu Hause absolut tabu.
Und so kam es, als ich in Pension ging, habe ich mich auf einmal gefragt, wo komme ich her, wer waren meine Vorfahren. Ich wusste praktisch gar nichts, sehr wenig. Nur etwas, was mein Großvater in seinem Gebetbuch aufgeschrieben hatte. Namen von seinen Eltern und so weiter.
Als in den 70er Jahren der Antisemitismus in Argentinien wieder stärker wurde, entschloss sich ihre Familie, noch einmal die Koffer zu packen. Diesmal für immer. Die Familie zog nach Israel, nach Ashdod, wo Claudia De Levi heute noch lebt und mittlerweile im Rentenalter ist. Sie recherchierte und fand heraus, dass ihr Ururgroßvater zu einer angesehenen Familie in Friesland gehörte, die auch beim Bau der Synagoge beteiligt war. Während der NS-Zeit gelang es ihren Vorfahren, rechtzeitig vor dem Novemberpogrom 1938 zu fliehen. Eine Ausnahme, denn beide Familien verloren mehr als 70 Angehörige im Holocaust. Nur 15 Monate nach der Zerstörung der Synagoge in Jaffa waren auch die letzten 32 der verbliebenen Juden umgesiedelt und dann meist deportiert worden.
Da, wo jetzt dies neuere Haus ist.
Der Arbeitskreis Gröschler Haus beschäftigt sich heute mit dem jüdischen Erbe. Und Uta Esselborn ist eine der Aktiven.
Also es ist ja das Gröschler Haus nach den Familien Julius und Hermann Gröschler.
Beide kamen 1944 ums Leben. Hermann Gröschler im KZ Bergen-Belsen, Julius Gröschler im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Ihr Vater Simon war ein angesehener Unternehmer der Stadt. Hermann Gröschler engagierte sich im Rat der Stadt und im Vorstand der jüdischen Gemeinde. Damals zählte diese etwa 110 Mitglieder.
Julius Gröschler hatte zwei Söhne und die sind beide mit dem Kindertransport nach England. Und von dem einen, der Enkel, hatte seine Bar Mitzwa.
Vor wenigen Jahren in Jaffa.
Und die Familie hat quasi diese Feier.
Sie ringt mit den Tränen. Ein
paar Gäste waren noch da, mir kommt sie jetzt noch hoch. Also das war schon was Besonderes.
Denn das, was sie und ihre Vereinskollegen seit Jahren erleben, berührt sie tief. Die Nachkommen der einstigen friesischen Juden haben ein großes Interesse, mehr zu erfahren über die Herkunft ihrer Urgroß- und Großeltern.
Aber das Spannende ist eben wirklich, dass die Enkel eigentlich jetzt ihre Kinder auch herschicken.
Das Gröschlerhaus ist heute Anlaufstelle für alle, die Fragen zur jüdischen Geschichte Jaffas haben und Informationen möchten. Wo heute dieser schlichte, unscheinbare Klinkerbau aus den 50er Jahren steht, war früher eine schmuckvolle Synagoge. Seit 1802 hatten die Juden der Stadt hier ihr Domizil. Es soll, Überlieferungen zufolge, die schönste Synagoge weit und breit gewesen sein, bis zur Zerstörung an jenem 9. November 1938. Dass das Netzwerk zur Aufarbeitung der Geschichte jüdischen Lebens in Ostfriesland immer größer wurde, freut nicht nur Katrin Rodrian. Doch zu tun gibt es noch immer viel, zum Beispiel in der Stadt Leer. Auch dort stand eine Synagoge, die in der Pogromnacht niederbrannte. Später befand sich auf dem Areal eine Tankstelle.
Meine Kollegen aus der Archäologie wussten immer quasi, unter der Tankstelle muss noch eine Mikwe sein.
Für eine Grabung fehlte bislang die Genehmigung. Das hat sich jetzt geändert. Ein Wohnkomplex soll dort entstehen und jetzige Kommunalpolitiker wollen wissen, was sich unter dem Fundament befinden könnte.
Die Frage ist natürlich ganz spannend, wie integriert man, wenn es eine gibt, wie integriert man sie in ein Wohngebäude?
Das jüdische Erbe in Ostfriesland, es ist vielfältig und zum Glück, dank der Arbeit vieler, nun wieder an verschiedenen Orten sichtbar.
NDR Info, die Reportage. Sie hörten eine Sendung von Blanka Weber. Juden zwischen Jever und Wilhelmshaven. Wie eine Region das jüdische Erbe bewahrt. Redaktion Jan Ehlert.